experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen Podcast, moderiert von Thomas Kalker. Ich bin heute bei einem ganz spannenden Unternehmen, das nennt sich Deep Drive, das mit seinen Motoren einen echten Gamechanger in der Elektromotorenwelt entwickelt. Und mein heutiger Gesprächsgast ist der Felix Pörnbacher und von ihm möchte ich gerne erfahren, was denn da ihn veranlasst hat oder ihn und sein Team veranlasst hat, sowas zu entwickeln, was so die Herausforderungen waren und so ein bisschen mehr auch über Deep Drive zu erfahren. Von daher freue ich mich sehr, lieber Felix, dass du dir heute Zeit nimmst für diesen Podcast. Und ja, stell dich doch mal so ein bisschen vor über deinen Werdegang, wo kommst du her, was hat dich veranlasst, hier zusammen mit deinen anderen Geschäftspartnern Deep Drive zu gründen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind hier auf einer super spannenden Reise, mittlerweile knappe 3 Jahre alt ist. Wir haben uns im Gründerteam kennengelernt vor 10 Jahren mittlerweile, haben elektrische Autos zusammengebaut im studentischen Motorsportteam der TU München. War eine super spannende Zeit, musst dir vorstellen, gibt 500 Teams weltweit, Formula Student heißt es, wie Formula One, nur für Studenten, wo diese Teams Rennautos von null an entwickeln und dann bauen und dann auf den großen Rennstrecken dieser Welt gegeneinander antreten. So, das ist so der Breeding Ground, ja, das ist so das Fundament, in dem Deep Drive eigentlich oder zumindest das Gründungsteam sich gefunden hat. Dann sind wir alle ausgeflogen in die Industrie und haben gemeinsam in ganz unterschiedlichen Ecken an der vordersten Front der Automobilindustrie entwickelt und gearbeitet. Meine Mitgründer waren alle super Ingenieure in unterschiedlichen Bereichen, auf der Software-Seite, auf der mechanischen Seite, also auf der Maschinenbauseite, auch auf der Elektronikseite, immer irgendwie um Elektromotoren herum. Ich selbst bin irgendwann im Engineering abtrünnig geworden. Ich war zuletzt Investmentbanker in London, aber auch immer mit Fokus auf Industrials, Automotive und so weiter. Und irgendwann sind wir wieder zusammengekommen. Und der Grund, warum wir zusammengekommen sind, war, weil wir gesehen haben, es ist wahnsinnig viel Potenzial in Elektromotoren. Man kann Elektromotoren noch um einiges kostengünstiger, um einiges effizienter machen. Und ich glaube, einer der großen Trends unserer Zeit ist Elektrifizierung. Ja? Elektrifizierung von allem, was sich bewegt. Und allem voran natürlich, was heute ganz groß in den Zeitungen steht, die Automobilindustrie. Und das große Problem, das mit Elektrifizierung kommt, ist, dass man neue Innovationen braucht. Und viele Leute und viel Kapital fließt auch in die Entwicklung von Energiespeichern, ja, Batterien. Viel Kapital und auch Fokus von Ingenieuren fließt in Gewinnung von Elektrizität, ja, hin bis zu Kernfusion, also ganz neue spannende Wege Richtung Charging, Infrastruktur, also in der Automobilindustrie, aber eben auch darüber hinaus in dem generellen Thema Elektrifizierung. Nur was oft überschätzt oder übersehen wird, ist das Thema Elektrifizierung bedeutet auch, du musst überall einen Elektromotor einbauen. Und wenn du überall einen Elektromotor einbaust, dann brauchst du Elektromotoren, die skalierbar sind, das heißt für unterschiedliche Anwendungsfälle funktionieren, die sehr, sehr kostengünstig in sehr, sehr hohen Stückzahl produzierbar sind, aber vor allem die sehr energieeffizient sind. Weil wo soll denn die ganze Energie herkommen, wenn alles von einem Elektromotor betrieben wird? Und das Thema Elektromotor hat noch weniger Fokus bekommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wie diese ganzen anderen Bereiche, die an der Elektrifizierung ranhängen. Und das ist das, wo wir wahnsinnig viel Potenzial gesehen haben. Und das war dann der Startschuss für uns zu sagen, hey, da geht noch mehr, da können wir noch mehr machen. Nur ist es in einem großen Konzern immer schwierig, ja, das umzusetzen. Man kann innovativ sein in einem großen Konzern, aber es ist sehr, sehr schwer, radikal oder disruptiv zu sein, weil es eben diese Prozesse gibt und die Budgets und die Politik und alles, was dahinter steckt, was auch notwendig ist in vielen Bereichen. Gerade wenn es dann um große, lange Entwicklungszyklen geht, Aufträge und so weiter. Nur es macht einen behäbiger und langsamer und hemmt bis zu einem gewissen Grad Innovation. Und das war genau der Grund für uns zu sagen, wir holen uns diese absoluten Experten aus der Industrie, wir holen uns die Leute raus, meine Mitgründer, die Leute, die wir mittlerweile eingestellt haben und so weiter. Und wir geben ihnen wieder dieses Umfeld des Schnellboots, ja, das Umfeld von damals aus dem Motorsportteam. Und damit sind wir gestartet.
Okay, cool. Das heißt also, ihr habt quasi auch alle eine Studienvergangenheit, eine gemeinsame. Und ich kenne das mit den Racing-Teams. Ich war selber viele Jahre am Strashek Center for Entrepreneurship. Und wenn du da in den Inkubator unten reinkommst, da stehen die ganzen kleinen Rennwagen. Also die Hochschule München hatte da ja auch ihr Racing-Team. Von daher kenne ich das so ein bisschen, genau. Was sie da getüftelt haben, wie die angefangen haben, an autonomen Fahrzeugen zu bauen, etc. Ja, sehr spannend. Felix, unsere obligatorische Frage, die auch du bekommst, unser Podcast heißt DigiKitchen, also sprich Küche. Was verbindest du mit der Küche?
Für mich ist die Küche ein Ort, in dem man auch mal experimentieren kann, indem man neue Dinge ausprobieren kann. Ich selber muss gestehen, ich bin nicht der allergrößte Koch, aber wenn ich koche, dann versuche ich immer nicht ganz das Rezept zu befolgen und was Neues auszuprobieren. Und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das auch überhaupt nicht, zum Leiden meiner Dinnergäste. Aber für mich ist das genau das, was wir auch bei DeepDrive tun. Dinge auszuprobieren, die nicht immer funktionieren, aber die das Potenzial haben, echt spannend zu sein.
Also das höre ich auch schon so raus, ja, du wandelst nicht auf ausgetretenen Pfaden, sondern du versuchst da auch immer mal zu gucken, was geht da, was kann man eigentlich Neues und anderes machen.
Absolut. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, die richtige Balance zu treffen. Gerade in dem Thema, das wir tun, ist es so, wir müssen Dinge neu denken, wir müssen Dinge anders tun. Gleichzeitig können wir nicht alles umkrempeln, weil am Ende ist unser Ziel die Automobil-Großserie und große Stückzahlen. Wir müssen Qualitätsrichtlinien entsprechen. Wir müssen andocken an die großen Konzerne und unsere Geschäftspartner. Das heißt, wir können nicht alle Dinge neu erfinden und das wollen wir auch gar nicht, weil viele Dinge sind schon sehr gut. Nur gibt es viele Stellhebel und das große Potenzial, das wir haben, ist es, auf der grünen Wiese anzufangen. Und das erlaubt es uns eben, viele Dinge dann doch anders zu tun.
Lass uns da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil gerade halt, wenn du dich auf neues Terrain bewegst und diesen Ansatz, den ihr dort gewählt habt, da kann ich mir vorstellen, da gibt es auch eine ganze Menge Hürden und Herausforderungen, die ihr diesbezüglich hattet. Kannst du uns da so ein paar teilhaben? Was waren so eure Themen, mit denen ihr am Anfang zu kämpfen hattet?
Also ich glaube, Für jedes junge Unternehmen, das sich neu aufbaut, gibt es viele Challenges, die sehr vergleichbar und ähnlich sind, die erstmal damit zu tun haben mit, wie baue ich eigentlich eine Organisation auf, die funktioniert? Wie kriege ich mich eigentlich organisiert? Wie komme ich auch an die richtigen Gelder? Wie kann ich mich finanzieren? Wie verteile ich Verantwortlichkeiten? Wie kümmere ich mich um Hiring? So, das sind, glaube ich, Themen, die hat jedes junge Startup in der frühen Phase. Und das waren auch Themen, die uns in den ersten Jahren beschäftigt haben. Ich glaube, was speziell für uns ein ganz großes Thema war, ist dieses Thema, wir machen Deep Tech, ja, wir machen Hardware, wir entwickeln Dinge und wir haben lange Entwicklungszyklen. Es ist nicht so, dass wir einen Softwarecode produzieren und wenn er nicht funktioniert, dann schreiben wir am Nachmittag einen neuen, sondern wir bauen Produkte und diese Produkte werden über Wochen und Monate getestet und dann gehen wir in die nächste Iteration. Das heißt, für uns war ein ganz großer Fokus, wie treffen wir die Balance aus, wir machen saubere Grundlagenentwicklung, räumen die Fehler aus in der frühen Phase der Entwicklung und validieren schnell und schaffen es trotzdem, schnell zu sein, schaffen es trotzdem, Fortschritte zu machen und möglichst nah am Markt und am Kunden zu entwickeln. Weil das Risiko ist sehr oft, dass man sich gerade bei solchen Innovationen erstmal zu lange im Keller vergräbt und sagt, ich entwickle das Produkt, bis es perfekt ist und dann gehe ich raus. Und auf einmal haben wir das Problem, das sind 5 Jahre vergangen und der Kunde will es vielleicht gar nicht. Wenn man aber zu früh an Kunden geht, dann sagt der Kunde, ja, das ist noch viel zu unreif, wir wissen gar nicht, wo das rauskommen soll und ich sehe diese 100 Probleme. Und diese Balance zu treffen, war super, super wichtig für uns. Und ich glaube, das war was uns gut gelungen ist, wo wir eine sehr starke Teamleistung geleistet haben, weil wir unglaublich schnell erste Erfolge erzielt haben und validiert haben, aber immer mit dem Fokus, wie können wir es sauber machen, wie funktioniert es vor allem auch später in der Großserie gut. Mhm. Weil Prototypen bauen kann jeder, aber ein Großserienprodukt entwickeln, das ist die große Challenge.
Also ich glaube, ich höre raus, das ist auch von vornherein euer Ziel gewesen. Wir bauen nicht hier nur einen Prototyp, sondern wir wollen hier in Serie gehen und wir wollen ein Produkt an den Markt bringen, was dann auch von allen Automobilherstellern genutzt werden kann und was dann natürlich auch den Qualitätsansprüchen, die diese Automobilhersteller an ihre Lieferanten stellen, entspricht. Ja. Habt ihr da von vornherein eng mit den Herstellern, also quasi, ich sag mal, euren potenziellen Kunden zusammengearbeitet?
Ja, also relativ früh, die ersten Monate haben wir uns gegeben, um wirklich die Technologie erstmal auf die Reihe zu kriegen. Da waren wir noch nicht im allzu engen Austausch. Mhm. Aber für uns war es von Anfang an klar, wie du gesagt hast. Ja, wir wollen hier wir nennen es ein E-Drive Powerhouse aufbauen. Also wirklich einen der vorrangigen und führenden Anbieter von Elektromotoren für die Automobilindustrie und darüber hinaus. Und das ist ein dickes Brett, das ist ein großes Ziel. Das wirkt gerade in einer sehr frühen Phase des Unternehmens erstmal größenwahnsinnig. Ja, was wollt ihr da machen? Ihr wollt dann doppelt so groß werden wie der Bosch? Was ist da denn los? Und ihr seid da ein Häuflein von 8 Leuten. Aber diese ganz klare Vision hat uns geholfen, sehr, sehr schnell zu sein, ein sehr starkes Team aufzubauen und vor allem die richtigen Partner zu finden. Und ein Teil davon ist für uns genau das. Ein Teil davon war, ein Teil dieser Strategie und dieser Vision war, zu sagen, wir können es nicht alleine und wir wollen es auch gar nicht alleine schaffen. Und ich bin überzeugt davon, dass der Pfad, den wir beschreiten, kein Pfad ist, auf dem wir komplett alleine erfolgreich sein können. Ich glaube auch, dass viele dieser europäischen neuen und Hightech-Unternehmen, die groß werden, das gar nicht alleine machen müssen. Wir müssen kein Amazon sein, das auf einmal aus dem Nichts kommt und alleine ein Riesenunternehmen wird, sondern wir haben eine sehr starke Industrie in Europa und mit dieser Industrie zu partnern, Synergien zu heben und dadurch sehr spannende Unternehmen aufzubauen und sehr erfolgreiche, das ist, glaube ich, der richtige Weg und das war auch der Weg, den wir gesehen haben. Das heißt, wir sind sehr, sehr schnell auf die Automobilhersteller zugegangen. Wir arbeiten aktuell mit 8 der 10 größten Automobilhersteller der Welt zusammen. Wir haben eine Partnerschaft mit Continental, eine sehr, sehr enge strategische Partnerschaft, sind da auch in engem Austausch mit auf Führungsebene bei Continental und das hilft uns wahnsinnig viel, das hilft uns viel, aber das hilft auch diesen großen Automobilherstellern sehr viel.
Das heißt, ihr seid von vornherein den Weg gegangen, habt gesagt, diese Automobilhersteller oder quasi auch die Unternehmen, die jetzt schon Elektromotoren herstellen, das sind nicht unsere Wettbewerber, sondern wir versuchen, die als Partner zu gewinnen, um mit denen gemeinsam halt quasi die nächste Generation zu entwickeln. Du hast es eingangs schon gesagt, ja, die großen Konzerne, die haben halt leider ihre Prozesse, die haben ihre Strukturen, da ist es halt sehr schwierig. War das auch für die dann auch ein bewusster Weg, das mal, ich sag mal, outzusourcen in so ein Unternehmen wie ihr seid, mit denen das gemeinsam zu entwickeln? Um dann halt quasi für die das dann auch wieder zu nutzen und dass die nächste Generation an Motoren anbieten können?
Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich glaube, es hat verschiedene Facetten. Die eine Facette ist, die großen Automobilhersteller und Zulieferer haben realisiert, dass sie auf diese Zusammenarbeit mit jungen, innovativen Unternehmen angewiesen sind. Wir sind das Schnellboot und sie sind der Tanker und du brauchst am Ende beides. Aber diese Zusammenarbeit ist extrem wichtig. Ja, früher war es immer so, der Große hat sich erbarmt, mit dem Startup zusammenzuarbeiten. Das Mindset ändert sich und zwar zu Recht. Der Großkonzern ist genauso auf die jungen, innovativen Hightech-Unternehmen angewiesen wie andersherum. Das ist, glaube ich, eine wichtige Realisierung. Das, was wir jetzt tun, hätte aus genau dieser Entwicklung vor 10 Jahren so nicht funktioniert. Der zweite Grund ist aber auch, den wir betrachten müssen, dass unsere Technologie einfach extrem große Vorteile hat. Und unabhängig von der Zusammenarbeit sehen die großen Automobilhersteller, dass es wahnsinnige Einsparpotenziale und Effizienzpotenziale für sie gibt, auf unsere Technologie zu wechseln. Das heißt, unser Erfolg ist klar irgendwo getrieben durch diesen Mentalitätswandel, aber noch viel mehr durch diesen extremen Technologiesprung, den unsere Technologie darstellt. Und damit sozusagen eine Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit DeepDrive zu einem No-Brainer macht.
Cool. Felix, erzähl uns noch so ein bisschen, wo steht ihr gerade und wo wollt ihr hin? Was ist so eure Vision? Wo siehst du DeepDrive in 3 bis 5 Jahren?
Wir sind in einer super spannenden Phase. Wir sind kurz vor ersten Serienbeauftragungen mit großen Kunden. Diese Serienbeauftragungen sind riesige Volumen, ja, Hunderttausende von Fahrzeugen. Wir werden, sobald wir die ersten Serienaufträge bekommen haben, damit beschäftigt sein, das Produkt bereit zu machen für die Großserie und diese Großserien gemeinsam mit unseren Partnern aufzubauen. Das heißt, das wird uns definitiv die nächsten Jahre beschäftigen. In den nächsten 5 Jahren werden wir mit vielen hunderttausend Stück in Serie sein, werden an viele Autohersteller unsere Motoren liefern und uns langsam in der Automobilindustrie etablieren. Darüber hinaus sehe ich für DeepDrive noch super spannende weitere Potenziale in dem, was wir tun. Wie eingangs erwähnt, die Elektrifizierung ist nicht nur in der Automobilindustrie. Und perspektivisch sehen wir uns als Anbieter von E-Motoren über die Automobilindustrie hinaus. Und es gibt noch super spannende weitere Anwendungsfälle, die für uns dann perspektivisch relevant sind.
Die Serienproduktion, die du jetzt angesprochen hast, wollt ihr die hier machen, hier auch am Standort in München? Oder sucht ihr euch dann da auch wieder Kooperationspartner, die dann in die Produktion machen?
Hängt ein bisschen vom speziellen Projekt ab, mit welchen Partnern wir da zusammenarbeiten, welche Teile wir in-house machen. Am Ende gibt es da klare Standards in der Automobilindustrie, gerade in aktuellen geopolitischen Zeiten. Verlangen fast alle Autohersteller heutzutage bis zu einem gewissen Grad eine Local-für-Local-Produktion, heißt es. Das heißt, bei großen globalen Fahrzeugprojekten werden die respektiven Volumina dann immer in den Regionen produziert, in denen sie auch abgesetzt oder verkauft werden. Das heißt, die Automobilindustrie ist und bleibt eine globale Industrie und genauso werden wir auch unseren Fertigungsfootprint dann handhaben müssen.
Das heißt aber auf der anderen Seite, du musst auch schon sehr nah quasi bei, ich sag mal, der Produktion des Autos sein, mit deiner Produktion der Motoren, um halt dann da auch an die Produktionskette liefern zu können.
Genau, das ist immer eine komplexe Entscheidung, die viele Faktoren mit einbezieht, von Zöllen, die anfallen, von Lieferzeiten und so weiter. Also ist ein komplexes Thema. Man muss jetzt nicht der Nachbar sein, aber es ist auf jeden Fall wichtig, in ähnlichen Regionen zu produzieren. Das ist auch genau das, was die Automobilhersteller verlangen.
Felix, du, vielen Dank. Klingt nach einer ganz spannenden Reise, die ihr da schon hinter euch habt, aber auch dahingehend, was ihr da auch noch vorhabt. Ich möchte gerne so zum Abschluss noch mal drauf eingehen, was wären so deine drei Ratschläge, die du jungen Gründerinnen und Gründern mitgeben möchtest, gerade wenn sie jetzt in dem Bereich, sag mal, der Hardware unterwegs sind, auf was sollten sie achten, wenn sie dort ein neues Unternehmen gründen möchten?
Für mich sind drei super, super wichtige Themen, die wir aus unserer frühen Zeit mitgenommen haben. Erstens, gerade im Bereich der Hardware, wie du sagst, denkt an Skalierung, denkt an Industrialisierung. Es ist nicht genug, einen Prototypen zu bauen. Und je früher man sich mit dem Thema Industrialisierung auseinandersetzt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man es schaffen kann. Da spielt auch das Thema Vision mit rein. Was will ich für ein Unternehmen aufbauen? Und wenn das Ziel ist, etwas in Großserie zu produzieren, und das ist es nun mal in den meisten Hardwarefällen, dann muss man früh über diese Themen nachdenken. Es ist ein ganz andere Art der Entwicklung des Unternehmens, einen Prototypen zu entwickeln oder ein Serienprodukt zu entwickeln. Und das sollte man so früh wie möglich bedenken. Die meisten Hardware-Unternehmen oder Startups scheitern an der Industrialisierung, weil sie es unterschätzen, was denn die Komplexität, was den Zeitaufwand und was die Kosten angeht. Das ist ein großer Punkt. Ein zweiter Punkt, der auf uns zutrifft, aber auch viele andere auch, ist: Verstehe, was dein Kunde wirklich will. Das steht in jedem Startup-Ratgeber. Aber ich glaube, gerade in der Hardware ist es besonders wichtig, weil einfach die Entwicklungszyklen länger sind, weil die Gefahr sehr hoch ist, dass man, wie vorher gesagt, sich eben in den Keller einsperrt und mal sagt, ich mache mein Produkt perfekt. Und wenn es perfekt ist, dann wollen es eh alle. So ist es nicht. Es gibt spezielle Anforderungen, die Kunden haben, die man nie auf dem Schirm hat. Das heißt, man muss so früh wie möglich in den Austausch mit den Kunden gehen, um zu verstehen, was wollen die eigentlich, in welche Richtung soll ich mein Produkt entwickeln. Und der dritte, eher generelle Punkt, der uns extrem viel geholfen hat, war: Redet mit so vielen Leuten wie nur möglich. Und selbst heute rede ich noch mit Gründern, die 1, 2, 3 Jahre vor mir sind in der Reife ihrer Unternehmen und einfach schon mehr gesehen haben, weil am Ende trotz unterschiedlicher Geschäftsmodelle, unterschiedlicher Industrien sind 90% der Probleme, die wir als Gründer haben, doch irgendwie sehr ähnlich. Da im engen Austausch mit anderen Gründern zu sein, die erfahrener sind und schon mehr gesehen haben, hilft dabei, einen Großteil dieser Probleme oder dieser Fehler einfach zu vermeiden. Und das spart wahnsinnig viel Zeit, Geld und Nerven.
Das kann ich mir gut vorstellen. Rede miteinander. Habt keine Angst, dass einer deine Idee klaut, sondern lern lieber von den Herausforderungen, die hatten und wie die das gelöst haben.
Genau, und ich meine, wenn jemand nach einem Gespräch mit dir deine Idee klauen kann, dann ist es vielleicht sowieso nicht die nachhaltigste Geschäftsidee gewesen.
Okay. Felix, super, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in DeepDrive und in das, was ihr hier alles vorhabt. Ich werde es aufmerksam verfolgen und ich finde es ganz spannend und ganz toll, was ihr dort macht. Danke für deine Zeit.
Danke, war schön hier zu sein.
DigiKitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen, powered by Interlink Innovation.